Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge Teile der Lösung live. Und es ist mir mal wieder Freude wie Ehre, euch zu diesem spannenden Gespräch begrüßen zu dürfen. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir, nämlich Ann-Sophie, auch Ansi genannt, von Nachhaltig Kritisch, die seit 2019 jungen und unabhängigen Klimajournalismus betreibt. Natürlich nicht allein, sondern sie macht das mit ihren beiden Kolleginnen Annika und Robin. Und die drei leidenschaftlichen Journalistinnen aus Leipzig gehen zum Beispiel den brennenden Fragen des Klimawandels auf den Grund und hinterfragen den Status quo und erreichen damit monatlich zigtausend Menschen. Und ihr Engagement für kritischen Journalismus und ihre Fähigkeiten, komplexe Themen durch grafische Gestaltungen auf Instagram zugänglich zu machen, sind ziemlich beeindruckend und inspirierend, finde ich. Heute Abend werden wir also tief in die Welt des Klimajournalismus eintauchen und dabei hoffentlich ein paar spannende Einblicke gewinnen, wie Ann-Sophie zum Beispiel mit ihrem Team das schafft, kritische Themen mit Kreativität und Tiefgang zu vermitteln. Und vielleicht werden wir auch folgende Frage klären, nämlich: Wie kann unabhängiger Klimajournalismus in unserer heutigen schnelllebigen Medienlandschaft einen Unterschied machen und zur konstruktiven Auseinandersetzung beitragen? Bleibt also dran, denn ich glaube, das Gespräch verspricht nicht nur informativ, sondern auch ziemlich inspirierend zu werden. Schön, dass du da bist, Ann-Sophie.
Danke, danke für die schöne Einleitung.
Sehr gerne. Also, ich starte direkt mal so. Journalismus ist ja im besten Fall gewissen Grundprinzipien unterstellt und das wären so Wahrhaftigkeit und Genauigkeit, Unabhängigkeit, Fairness, Unparteilichkeit, ergebnisoffene Recherche, Transparenz und Verantwortung. Und diese Prinzipien sind entscheidend für die Glaubwürdigkeit und das öffentliche Vertrauen, besonders in so einem kritischen und sensiblen Bereich wie dem Nachhaltigkeitsjournalismus heutzutage, wo alle Welt gegen die Grünen wettert. Nachhaltig Kritisch hat sich dem Anspruch verschrieben, junge und unabhängige Berichterstattung zu leisten, was eine ständige Reflexion dieser Grundsätze erfordert. Die wollt ihr ja auch erfüllen und dem Ganzen keinen Bärendienst erweisen. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr wirklich unabhängig, unparteilich und vor allem ergebnisoffen recherchiert?
Gute Frage. Also ergebnisoffen ist ja gerade im Bereich des Klimajournalismus oft so ein bisschen im Gespräch, sage ich mal, wenn man oft sagt, wo ist jetzt der Unterschied zu Aktivismus? Und das ist auf jeden Fall eine der Grenzen, die gewahrt werden müssen, auch wenn es dazu auch verschiedene spannende Meinungen gibt, auf die wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen kommen. Aber ja, zum einen, ich fange mal mit den einfachen Dingen an. Zum einen ist es natürlich die Sorgfalt, was wir machen, indem wir einfach typisch journalistisch viele verschiedene Quellen checken, uns angucken, wer sind diese Quellen, wie unabhängig sind diese Quellen, bestätigen andere Quellen das, und dann haben wir ja immerhin zwei Journalisten im Team, so dass wenn Robin was schreibt, ich nochmal drüber schaue, wenn ich was schreibe, Robin nochmal drüber schaut. Und ja, diese Ergebnisoffenheit ist was, was uns auf jeden Fall schon lange begleitet, und wir können nur sagen, wie wir vorgehen. Also wir gehen nicht mit einer bestimmten Agenda rein und denken uns, so muss das sein, damit es in unser Weltbild passt, sondern wir versuchen eben wirklich einfach zu gucken.
Das ist ja oft so der Fall.
Absolut, ne? Gerade bei solchen, ja, total. Und ja, ich finde die Frage generell ganz spannend, wo ist der Unterschied zwischen Klimajournalismus und Klimaaktivismus? Mhm. Und oft wird das Menschen ja vorgeworfen, dass sie zu aktivistisch berichten. Dann hatten wir mal in unserem eigenen Podcast ein Gespräch mit Raphael Thelen, glaube ich war das, der dann eben zu Recht gesagt hat, wenn man über rechts berichtet, dann kann man sich ja auch irgendwie auf demokratische Werte berufen, und das würde auch niemand in Frage stellen. Wenn wir jetzt sagen, beim Klimajournalismus berufen wir uns darauf, dass wir wollen, dass in 50 Jahren das Leben noch ganz okay ist und dass wir einfach unseren gemeinsamen Lebensraum erhalten, dann ist es ja eigentlich auch kein wirklich aktivistischer Ansatz, sondern einfach einer, der einer Logik folgt. Und dadurch würde ich sagen, ja, es gibt bestimmt Überschneidungen zwischen Klimaaktivismus und Klimajournalismus, aber beide berufen sich ja spannenderweise auch einfach auf wissenschaftliche Fakten.
Ja, genau. Hattet ihr mal eine Situation oder kannst du dich an sowas erinnern, wo ihr so eine 180-Grad-Wende vornehmen musstet? Also durch gründliche Recherche so eigene Glaubenssätze oder Annahmen, Ideologien oder Überzeugungen, wo ihr sowas begraben musstet und dann gedacht habt, oh nee, es ist eigentlich ganz anders, als wir gedacht haben. Das können wir gar nicht so publizieren vielleicht. Hattet ihr sowas mal?
Ja, spannend. Mir fällt gerade kein konkreter Beitrag, glaube ich, ein. Es ist aber immer mal wieder so, also zum Beispiel, wenn es jetzt um Veganismus geht und wir zum Beispiel vorher oder auch wie wir eben selbst leben, erstmal mit der Annahme reingegangen sind, das ist jetzt erstmal die beste Lösung, die wir haben in Ländern, wo das eben geht. Und dann zum Beispiel einfach herauszufinden, ja, aber selbst Bahnfahren ist nicht vegan, also ein Musikinstrument ist nicht vegan und zu begreifen, vielleicht sage ich es auch so, zu begreifen, diese individuelle Ebene ist mega wichtig, aber solange wir nicht an dieses System rangehen, ist es überhaupt nicht möglich, das perfekte Leben zu führen. Und ich glaube, das war auch eine Entwicklung, die man vielleicht auf dem Kanal sieht, dass wir immer mehr von diesem, sind Bambuszahnbürsten eigentlich wirklich so nachhaltig, von zu dieser Systemebene gegangen sind, zu, keine Ahnung, Wirtschaftssystem, Ernährungssystem, Energiesystem. Wie sieht's mit Klimagefühlen aus? Also uns immer von diesem Kleinen in diese größeren Themen hervorgewagt haben. Und das war auf jeden Fall auch so ein Spiegel unserer eigenen Entwicklung, weil wir nämlich gemerkt haben, hey, dieses System ohne das, wenn wir dafür keine Awareness schaffen, dann wird es nicht funktionieren.
Jetzt zoomen wir nochmal ein Stück raus und gehen nochmal in die Vergangenheit. Du hast ja einen akademischen Hintergrund in Betriebswirtschaft und Psychologie. Wie kam das?
Ich habe tatsächlich genau International Business studiert und dann Multimedia und Autorschaft. Das ist sowas wie Online-Journalismus im Master. Ja, zum Betriebswirtschaftsstudium ist eine gute Frage. Ich glaube, das war eine Mischung aus, irgendwie fällt mir gerade auch nichts darum ein. Und ja, ich wurde irgendwie angenommen. Also tatsächlich damals kann man wirklich sagen, ich war relativ unpolitisch, insofern das überhaupt geht. Und habe dann aber schon so in den ersten Semestern gemerkt, ist es das? Ist es das? Und habe dann aber auch durchgezogen. Also irgendwie dachte ich mir dann auch, komm, schaden kann es auch nicht. Habe aber damals natürlich schon, also wenn man sich dann mal mit so Management und einfach auch trockener Betriebswirtschaft beschäftigt, lernt man auch viel, was ich jetzt heute auf jeden Fall sehr kritisch sehen kann und was ich auch damals schon sehr kritisch gesehen habe. Und genau, habe mich dann eben auch entschieden, nochmal so eine kleine Kehrtwende zu machen und bin zu diesem Journalismus-Master gekommen, für den man eben nicht davor schon Journalismus studiert haben musste. Und ja, habe dann tatsächlich ja noch die Kehrtwende hinbekommen.
Kannst du dich noch an ein Schlüsselerlebnis erinnern, was dich dann dazu gebracht hat, dich so intensiv mit Klimajournalismus zu beschäftigen?
Ja, also das ist tatsächlich ja auch im Studium entstanden, nachhaltig kritisch. Und es war eigentlich ganz einfach. Also ich hatte immer schon, ich habe immer geliebt, draußen zu sein. Ich habe in der Nähe von einem Wald früher gewohnt, habe Tiere geliebt und so weiter, aber habe mich da eben nicht auf einer größeren Systemebene damit auseinandergesetzt. Und dann hatten wir im Journalismusstudium, Robin und ich, so ein Projekt, da ging es eben um Zukunft. Und Robin und ich sind überhaupt nur dann in ein Team gesteckt worden, weil wir uns eben beide, weil uns beiden klar war, ey, ohne dass wir die globale Erhitzung in den Griff bekommen, wird es die Zukunft für Menschen so nicht geben. Und das war im Endeffekt der Punkt, wo wir dann zusammen angefangen haben zu gucken, okay, wie könnte man da vielleicht ein Projekt umsetzen, auf welcher Plattform und so weiter. Und es ist tatsächlich, die wirkliche Auseinandersetzung damit ist erst im Laufe von nachhaltig kritisch entstanden, also nicht groß davor.
Und das war dann auch im Studium der Moment, wo Robin und ihr dann überlegt habt, ihr gründet jetzt nachhaltig kritisch zusammen, um das alles zu verwirklichen.
Genau, wir haben das im Studium dann schon, ja, wir haben es im Studium dann schon angefangen, haben die Posts auch immer noch online, ist ganz süß. Und genau, also Annika ist Robins Freundin, von daher war die von Anfang an als Illustratorin dabei. Und ja, dann war das Studium zu Ende. Wir haben darüber auch unseren Master geschrieben und haben uns dann entschlossen, weiterzumachen.
Kannst du beschreiben, wie sich so deine persönliche Leidenschaft für das Thema oder die Themen in deinem Schreibstil widerspiegelt?
Gute Frage. Ich glaube, gerade in meinungsbasierten Stücken ist es auf jeden Fall auch an einem gewissen Maß Emotionalität zu sehen. Also gerade wenn es mal genau Richtung Meinung geht, ist es, ja, merkt man schon, dass gerade in den letzten 3 Jahren bei uns allen, glaube ich, so ein Punkt war, wo wir es wirklich begriffen haben. Also diese Fakten sind ja schon lange bekannt und das war uns auch 2019 klar, aber es kam irgendwann mal in dem Projekt so ein Punkt, wo wir es auf einer emotionalen Ebene verstanden haben. Und ich denke, seitdem, ja, merkt man das vielleicht insofern einerseits an der Emotionalität und andererseits sind wir auch relativ darauf bedacht, es gelingt uns nicht immer, aber auch eine konstruktive Variable reinzubringen, indem wir dann eben versuchen, diesen nur Doomism und wir sind eh alle am Arsch, eben genau nicht zu replizieren und trotzdem deutlich rüberzubringen, wie die Situation ist, ne? Aber eben auch diese Lösungsansätze mit reinzubringen, weil ich glaube, das ist auch in der Klimakommunikation ein sehr, sehr wichtiger Ansatz,
ja, voll,
um überhaupt zu erreichen, dass es nicht nur verdrängt wird sofort.
Ja, sonst macht man so emotionale Themen auf, Riesenfässer, und dann lässt man die Leute einfach so zurück. Und die denken sich, ach du, was denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Und wenn man nicht irgendwie gleich irgendwie 1, 2, 3 mögliche Ansätze noch mit hinterher liefert, dann kriegt man ja keinen Deckel mehr auf das Fass. Das ist ja fürchterlich. Also ist ja auch Verantwortung, ne, die damit einhergeht. Wenn man Fässer aufmacht, muss man da auch irgendwie versuchen, die irgendwie rund zu gestalten. Aber Lösungen von der Stange oder einfache Lösungen für komplexe Probleme gibt's ja eigentlich nicht.
Absolut. Und gerade auf Instagram, ne, mit 10 Slides, die man zur Verfügung hat,
ja,
da ist dann auch oft die Herausforderung eben nicht, jetzt so eine einfache Lösung für so ein sehr komplexes Problem zu nehmen. Zum Beispiel am Anfang unserer Posts sieht man das noch, das ist so ganz süß, wir haben das auch draufgelassen, weil wir dachten, nee, das ist unser Prozess. Da ging es so um das riesige Thema Fast Fashion. Und wir haben das, glaube ich, in 5 Slides haben wir das bearbeitet und am Ende haben wir den Lösungsansatz, ja, mach doch mal Kleidertauschpartys oder so. Und das ist natürlich ein Problem. Also das ist nicht die Lösung für Fast Fashion. Und das muss man auf jeden Fall auch reflektieren und irgendwie gucken, dass das im Verhältnis steht miteinander.
Aber Kleidertauschpartys sind eine mögliche Teillösung,
das ist wahr,
die dazu beitragen kann. Sag mal, den Prozess des Schreibens, hast du da, wie gehst du da vor? Hast du da ein bestimmtes Ritual oder Abfolge oder Muster, wie du dich hinsetzt zu Hause und dann an sowas rangehst, an Artikel?
Also wir gehen meistens irgendwie, zumindest versuchen wir das gemeinsam im Team, an erstmal Themen ran. Also dass wir irgendwie, wir treffen uns einmal in der Woche online oder live und dann bringt meistens Robin ein paar Themenvorschläge mit von Themen, die er gelesen hat. Manchmal bin es auch ich, aber Robin ist tatsächlich der öfter so diese so ein bisschen kreativeren Ideen hat für Themen. Und dann sprechen wir das, spinnen das weiter und gucken dann einfach, wer es schreibt. Und in dem Moment, wo wir das wissen, gibt es eigentlich kein in dem Sinne festes Ritual. Also ich schaue erstmal, was sind die Institutionen, die sich damit auseinandersetzen. Manchmal fragt man natürlich noch einen Experten oder eine Expertin an. Und dann mit 51 Tabs offen geht es einfach los ans Schreiben. Und ja, wenn man fertig ist, sagt man dem anderen Bescheid. Die Person liest einmal drüber und dann kommt das in das Programm, in dem Annika die Illus macht. Und dann ist eigentlich auch schon fast
fertig. Zauberstaub kommt noch drüber.
Genau.
Ich habe für alle, die jetzt zuschauen, habe ich ein kleines Quiz, kleine Quizfrage, nämlich welche internationale Organisation veröffentlicht regelmäßig Berichte über den Zustand des globalen Klimas? Wenn ihr die Antwort wisst, haut's gerne in die Kommentare rein. Wer als Erste die richtige Antwort reinschreibt, gewinnt von mir einen Freifahrt Selfcare. Das ist ein Online-Kurs für Selfcare. Ich wiederhole deshalb nochmal die Frage, welche internationale Organisation veröffentlicht regelmäßig Berichte über den Zustand des globalen Klimas? Ihr könnt die Abkürzung reinschreiben, ihr könnt den vollen englischen Namen reinschreiben. Es gibt auch einen deutschen Begriff dafür, nicht Vorsagen an sie. Aber wenn du entdeckst, dass es jemand reinschreibt in die Kommentare, sag gern Bescheid. Ich habe da so einen Löffel davor, Clem. Ich sehe das nicht unbedingt. Jetzt hatten wir gerade noch das Prinzip der Unabhängigkeit im Journalismus, in einer Welt, wo das ja ziemlich wichtig ist, also ein Schlüsselwert, Unabhängigkeit im Journalismus, der auch oft, also was oft unter Druck gerät. Nachhaltig kritisch hat sich ursprünglich als unabhängiges Medium positioniert, das sich bewusst so von traditionellen Finanzierungsmodellen abhebt, wobei ihr ja jüngst da einige Veränderungen angekündigt habt, sprechen wir auch gerne gleich nochmal drüber. Aber jetzt mal in die Vergangenheit geschaut, wie hat sich denn die Entscheidung auf Produktplatzierungen zu verzichten und Werbepartnerschaften zu vermeiden, auf die Entwicklung und die Wahrnehmung von nachhaltig kritisch ausgewirkt?
Ja, genau. Also auch nochmal zum Klarstellen, ne, diese Unabhängigkeit, wie du sagst, bezieht sich auf Werbung und Produktplatzierung, zum Beispiel nicht auf jetzt ein Mediendach, weil die ja den gleichen journalistischen Prinzipien unterliegen. Aber genau, wir haben uns damals entschlossen, dass wir auf Instagram eben keine Produktplatzierung machen wollen, aus dem Grund, dass wir es einfach total schwierig finden, dass auf dieser Plattform die Infrastruktur, die diese Plattform bietet, so richtig gut zu trennen. Denn wir können ja jetzt nicht irgendwie wie eine Printzeitung einfach sagen, okay, diese Seite gehört jetzt den Werbepartnern und die machen da, was sie wollen, sondern wir sind das ja dann mit unseren Gesichtern, die dann sagen, kauft das doch mal, oder wir müssen eben das im Look unserer Beiträge machen, was dann noch mehr zu so einer Vermischung irgendwie beiträgt von diesen inhaltlichen Beiträgen zu diesen werblichen Posts. Und es ist nicht unmöglich, also ich sehe auch wirklich oft Leute, die das gut machen. Für uns war es einfach nur irgendwie von Anfang an, dass wir dachten, das ist nicht unsere journalistische Rolle, jetzt zu sagen, das ist ein guter Konsum, das nicht. Wir haben auch mit 3 Leuten überhaupt nicht die Kapazitäten, wirklich zu gucken, ist dieses Unternehmen, dieses Produkt XY, das wir jetzt diese Woche irgendwie platzieren, ist das wirklich einwandfrei? Das ist ja überhaupt nicht so leicht nachzuvollziehen. Und das waren alles Gründe, warum wir uns letztendlich dagegen entschieden haben und das auch weiterhin nicht machen, sondern Kompromiss gefunden haben.
Erzähl mal, wie geht's weiter?
Ja, also durch dieses Geschäftsmodell, das eigentlich keins war, ne, war es natürlich schwierig, uns zu finanzieren von Anfang an. Wir hatten 2021 haben wir so ein Steady-Profil angelegt, wo eben Leute uns freiwillig unterstützen können mit so einem monatlichen Beitrag. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man die Beiträge auch so lesen kann und man wie wir dann auch nicht so gut ist, das zu kommunizieren und dann immer mal wieder zu sagen, Leute, wir brauchen das, ist da einfach nicht viel rumgekommen. Und das ging jetzt so weit, dass wir wirklich letztes Jahr gesagt haben, wir können nicht mehr, wir müssen entweder aufhören oder wir versuchen jetzt irgendwie noch einmal wirklich das zu kommunizieren. Und das hat sich jetzt auch rausgestellt, und das dachten wir uns damals schon, wahrscheinlich wissen die Leute gar nicht, dass nur 3 Leute hinter nachhaltig kritisch stecken und wie wir uns finanzieren. Und genau, haben jetzt seit dem 5. Februar das wirklich mal offensiv gemacht, 6 Beiträge dazu geschrieben und da auch richtig tolles Feedback und auch wirklich viele neue Abos bekommen. Und aber auch viel Rückmeldung, dass wirklich Leute gesagt haben, jetzt macht doch einfach Werbung, ist doch okay, macht doch jeder. Und andere uns aber auch geschrieben haben, wir sind eigentlich richtig froh, dass ihr es nicht macht und dass ich eben nicht ungewollt irgendwie damit konfrontiert bin. Und wir haben uns dann auch mit Kollegen ausgetauscht, die auch Klimajournalismus machen, die 2 von Treibhauspost, liebe Grüße. Und haben uns jetzt entschieden, einen Kompromiss einzugehen, wie die das damals auch gemacht haben. Und zwar dass eben auch Unternehmen und Organisationen so eine monatliche Mitgliedschaft abschließen können und dann sagen, okay, wir unterstützen euch mit Betrag X, damit könnt ihr planen, rechnen, ihr müsst nicht jede Woche ein neues Produkt vorstellen und ein neues Unternehmen euch aussuchen, sondern wir werden jetzt im Endeffekt maximal 10 Organisationen wirklich gründlich recherchieren und die sind's dann und die unterstützen uns monatlich, eben unabhängig davon, was wir inhaltlich machen. Und da haben wir so gesagt, das ist für uns vertretbar, weil da irgendwie klar wird, die nehmen keinen Einfluss darauf, was wir schreiben, sondern die werden mal vorgestellt, dann werden unsere Standards irgendwie transparent gemacht. Und ja, ohne geht's scheinbar einfach nicht. Und ich glaube, es ist auch okay, weil die natürlich auch andere Ressourcen haben, als jetzt irgendwie wir alle, gerade in solchen Zeiten. Ja, deswegen sind wir gespannt und irgendwie auch aufgeregt, aber ganz happy, glaube ich, mit der Entscheidung.
Kannst du da schon sagen, welche da so im Rennen sind?
Also wir wollen auf jeden Fall halt Dienstleistungen machen, also auch da wieder, also es gibt tolle Produkte, wissen wir auch, aber auch um da halt tendenziell nicht weiter auch diesen grünen Konsum anzukurbeln von Dingen, wo wir gar nicht wissen, ob unsere Community die überhaupt braucht, sondern eben ja, Dienstleistungen im Bereich Energie oder Banking oder, weiß ich nicht, Awareness im Netz oder so. Und wir sind noch mega am Anfang. Also es gibt eine riesige Excel-Liste von den Unternehmen, die jetzt auch die Community in den letzten Tagen vorgeschlagen hat. Und 3 Unternehmen haben uns tatsächlich schon von selber geschrieben, aber wir haben uns noch mit niemandem getroffen und sind da jetzt gerade noch so ein bisschen am Recherchieren. Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
Ich drücke euch die Daumen, das wäre richtig gut.
Danke.
Also es ist bei so Herzensprojekten, die man dann noch nebenher macht und dann irgendwie die ja richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Also das ist mal so schnell, so ein Beitrag ist ja mal schnell gelesen oder so weggesnackt und konsumiert. Aber was da an Zeit hintersteht, wie du schon sagst, ne, erstmal sich auf Themen einigen, aber dann Recherche. Und das geht ja mit diesen Grundprinzipien vom Anfang einher. Ne? Es muss ja wirklich gründlich recherchiert werden, bevor man da was dann zusammenschreibt. Und das braucht eine gewisse Dramaturgie. Und das muss Kontroll gelesen werden. Und dann kommen da noch Grafiken drauf. Und so weiter und so fort. Das ist pro Beitrag ist es viel, 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 viel mehr Zeit und Einsatz, als man sich das so als Konsumentin vorstellt. Und dann ist es super schwierig, zusätzlich zu dieser Arbeit, die macht man ja gerne, aber zusätzlich zu der Arbeit noch diese Arbeit transparent zu machen, um Unterstützung zu bieten. Das ist ganz schön viel. Und da ist das System, was ihr jetzt gefunden habt, hoffe ich, das klappt, weil das klingt richtig gut, ein paar gute Unternehmen zu haben, die sagen, hey, eure Arbeit ist so wichtig, die unterstützen wir mit einem monatlichen Beitrag, dann könnt ihr euch wirklich um das kümmern, was euch an der Arbeit wichtig ist und ja, was ihr gut könnt und gut macht. Ich hoffe, das klappt.
Danke. Wir auch. Ja, wir haben uns jetzt noch das Jahr Zeit gegeben, auf jeden Fall. Und müssen danach, also es gab wirklich Tage, wo wir komplett am Ende waren, weil wir müssen natürlich alle andere Jobs machen, haben uns auch alle selbstständig gemacht, was ja auch schon so herausfordernd genug ist. Und dann das so abends und am Wochenende. Also ist es wert und ja, trotzdem, man kann es einfach nicht ewig dann so machen. Ne?
Und dieser Steady-Account bleibt wahrscheinlich auch bestehen. Das heißt, alle, die jetzt zuschauen und zuhören oder auch später, könnt gerne auch mal auf die Steady-Seite von Nachhaltig Kritisch gehen und schauen, ob ihr vielleicht für 3 Euro im Monat die 3 unterstützen möchtet.
Ja, absolut. Unser Ziel ist so ein bisschen so ein Gleichgewicht herzustellen, dass wir irgendwie sagen, 50% der Einnahmen kommen aus der Community und 50% von den Unternehmen. Und wir haben jetzt ja in echt wenigen Tagen irgendwie 427 neue Mitglieder, glaube ich, bekommen. Also mega krass und haben da jetzt schon 38% unseres Ziels erreicht. Also werden wir irgendwie noch die 40 oder so schaffen, freuen wir uns. Sehr.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des 6. Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Genau. Etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst. Ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in 4 Schritten findest du auf bildgestaltung.de/pfade/lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Hinter jedem erfolgreichen Projekt steht ja eine Geschichte des Wachstums, aber eben auch Herausforderungen und gelernte Lektionen. Und deine Reise mit nachhaltig kritisch ist da sicherlich auch keine Ausnahme. Die Finanzierungsgeschichte ist bestimmt eine besondere Herausforderung gewesen, aber kannst du noch vielleicht eine andere teilen auf dem Weg mit nachhaltig kritisch, die ihr zusammen gemeistert habt? Oder wie sich das Projekt dann geformt hat daraus?
Also ein Learning zumindest war, das war eigentlich ein Experiment von Anfang an, ne? Dass man irgendwie sagt, wir machen jetzt ein Projekt, das macht einfach 10 Textslides. Das ist ja eigentlich für die Plattform mega untypisch. Also man will einfach kurze Videos gucken und man will auch, dass die süß sind und möglichst irgendwie eine Katze dabei haben oder so. Und zu sagen, wir machen jetzt einfach Text und das dauert irgendwie. Und klar, diese Ebus sind wahrscheinlich mit der Grund, dass es so gut funktioniert. Aber trotzdem muss man ja lesen. Und das ist auf so einer Bilderplattform, wo eigentlich auch von Gesichtern und Selfies und dieser typischen Ästhetik lebt, war das von Anfang an eigentlich so ein Experiment. Und das war jetzt nicht, weil wir dachten, Videos sind blöd, sondern weil wir einfach das konnten. Und dann haben wir das einfach halt gemacht und waren echt auf jeden Fall überrascht, dass das funktionieren kann und dass das irgendwie auch eine Weile vom Algorithmus auf eine Art gepusht wurde. Das wird sich jetzt wahrscheinlich für dich ja auch und für uns alle ändern, wenn Instagram da jetzt eine neue Einstellung vornimmt, dass politische Inhalte nicht mehr relevant sein sollen. Aber das war wirklich eine Zeit lang irgendwie so, dass das sowohl von der Plattform selbst als eben auch von der Community extrem gut aufgenommen wurde. Und das mit der Community hat sich eigentlich nicht verändert. Und das war auf jeden Fall ein Learning, das wir von Anfang an hatten, wo wir so dachten, krass, das hätten wir nicht gedacht. Also es war eigentlich nur ein Experiment. So.
Cool. Und ihr seid ja nicht nur auf Instagram unterwegs, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Und Podcasts sind ja auch ein cooles Medium, was ja immer einflussreicher geworden ist. So 2020 ging das so richtig steil mit der Corona-Krise. Hat sich gut etabliert, dieses Medium. Und ist auch, also ich finde es, ich mag es total gerne, weil es ermöglicht, so tief in Themen einzutauchen und gleichzeitig so ein persönliches Gesprächsgefühl zu bewahren, wie wir das jetzt auch haben. Was macht denn euren Podcast nachhaltig kritisch einzigartig in der riesengroßen Landschaft der Podcasts?
Gute Frage. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht so ein aufregendes Konzept bei uns. Also wir sind auch ein bisschen später, wir sind immer so ein bisschen später als der Hype. Wir waren dann, glaube ich, so 2021 haben wir damit angefangen. Und erstmal sind wir einfach ziemlich blind da reingestartet, wie eigentlich auch auf Instagram, und dachten uns so, komm, das ist doch cool, wenn wir einfach Robin und ich so ein bisschen länger Zeit haben, auch diese Recherchen transparent zu machen und irgendwie uns nochmal gegenseitig diese Themen vorzustellen, die wir so recherchiert hatten, und haben dann aber irgendwie auch relativ schnell gemerkt, weiß ich nicht, ob wir dafür jetzt 30 Minuten brauchen und wer hört das überhaupt, und so war es auch. Und dann haben wir uns so ein bisschen weiterentwickelt und es ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber zu den Themen, die wir recherchiert haben und manchmal auch ganz andere Themen, einfach geile ExpertInnen anzufragen, von denen wir so denken, ey, mit denen würden wir einfach richtig gern mal reden und die Sachen fragen. Und ja, das haben wir jetzt irgendwie die letzten 2 Staffeln gemacht und das war halt auch für uns persönlich einfach super inspirierend, wenn zum Beispiel so ein Klimaforschender einfach dann sagt so, ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnung, und der andere irgendwie sagt, wir sind eh völlig am Arsch. Und also ich finde es einfach so spannend, wie viele unterschiedliche Forschungsfelder es gibt und Meinungen es gibt, die sich ja alle auf Fakten stützen. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch für uns persönlich ein riesiger Spaß, und deswegen haben wir uns bisher über so Positionierung, ich glaube, viele machen das und machen das auch gut. Wir sind jetzt halt 2 weitere Menschen mit einem Podcast.
Das ist cool, das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden, und wenn ihr eh die Recherchearbeit habt und nochmal tiefer einsteigen wollt und auch diese intrinsische Motivation habt, euch mit Leuten zu unterhalten, dann ist das ja eigentlich ein multifunktional und macht total Sinn. Also mir geht's auch so, ich mache auch jetzt diese Insta-Lives zum Beispiel, mache ich auch aus genau dem Grund, weil ich Lust habe, Leute kennenzulernen und mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die auch in ihrem eigenen Themenbereich irgendwie für Lebensqualität sorgen. Das finde ich super spannend. Ist auch schön, dass wir uns jetzt kennenlernen.
Finde ich auch.
Lass uns doch mal auf die Klimageschichte zurückkommen. Das ist ja ein globales Phänomen, und Berichterstattung erfordert ja auch oft lokale Perspektiven, um dann die ZuschauerInnen zu erreichen und auch zu mobilisieren, vor allem wenn man das mit Aktivismus verbinden möchte. Wie findet ihr so die Balance zwischen globaler Relevanz, von der du gesprochen hast, diese großen Felder, und dann gleichzeitig aber auch zur lokaler Spezifität in eurer Berichterstattung?
Bisher ist es eigentlich so, dass wir sehr wenig lokal machen und reflektieren das auch. Ich meine, es ist natürlich so, die Leute, die uns folgen, die kommen natürlich nicht nur aus Leipzig oder nur aus Sachsen oder keine Ahnung, sondern die sind überall. Und um das irgendwie abzudecken, machen wir eigentlich Deutschland oder EU oder global. Da geht natürlich auch viel verloren, weil so lokale Perspektiven ja total, das ist ja auch das, worauf du dich so ein bisschen fokussierst, ne? Total wichtig sind für den persönlichen Bezug. Ich glaube, das machen dann andere besser, beziehungsweise ja, decken das einfach mehr ab, weil für uns irgendwie, ja, einfach wegen der Zielgruppe wir uns, glaube ich, dafür entschlossen haben, das deutschlandweit zu machen.
Und jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen und auch vorhin schon, also die psychologische Auswirkung von Klimakrise ist ja auch ein zunehmend diskutiertes Thema, was sonst in der Berichterstattung von anderen Medien oft übersehen wird, so emotionale Themen aufzumachen und dann aber keinen Deckel dran. Wie integriert ihr also soziale, psychologische Dimensionen in eure Arbeit? Macht ihr das bewusst?
Ja, in unsere eigenen Arbeitsprozesse integrieren wir es auf jeden Fall auch, indem wir, also wir hören uns irgendwie fast täglich, auch wenn das ja eigentlich nur so ein Projekt ist, das nicht Vollzeit gedacht ist, aber dadurch sprechen wir oft auch darüber, wie es uns geht, wie es uns auch mit diesem Thema geht und wie es uns vielleicht auch geht, nachdem wir so einen Beitrag geschrieben oder illustriert haben. Wir setzen uns aber auch journalistisch damit auseinander, also es gibt ja ein ganz tolles Buch von Lea Dohm und Mareike Schulze, das Klimagefühle irgendwas heißt. Und das haben wir gelesen und sind seitdem auch mit den beiden viel in Kontakt, weil die sich eben genau angeguckt haben, was gibt es denn für typische Gefühle, die auftauchen, wenn wir wirklich erstmal verstehen, was für eine Katastrophe das eigentlich ist und sein wird. Und da gibt es eben Angst und Wut und Verdrängung und Schuld und all das.
Ohnmacht, und Weltschmerz.
Ohnmacht, genau. Und wenn man es so zusammenfassen will, ist es eigentlich immer erstmal wichtig, diese Gefühle halt anzugucken und zuzulassen. Und Da haben wir auch auf jeden Fall für diese einzelnen Gefühle schon ein paar Beiträge geschrieben. Und da gibt es natürlich auch Stellen, wo man sich hinwenden kann, wenn das so wird, dass man damit nicht gut leben kann. Was aber immer hilft, was die beiden auch sagen, ist halt wirklich in Aktion zu kommen und das zu machen, was du machst und wir machen. Und wir merken das auch, dass es eine Form von Therapie manchmal fast schon ist, das Gefühl zu haben, ich werd's nicht reißen, also wegen mir wird die Welt nicht gerettet sein, aber so dieses, ich habe trotzdem heute was dafür gemacht und das kann uns manchmal so im Alltag irgendwie voll die Kraft geben. Weiß ich nicht, ob es dir auch so geht, aber ja.
Ja, ich glaube, es braucht schon, also ich kann mir das vorstellen, in deinem Job bist du ja auch wirklich super dicht dran an ganz vielen Themen, wo es halt überall brennt in Deutschland oder Europa. Nachhaltig kritisch, Kritik oder kritisches Denken ist was super, was richtig anstrengend sein kann, was richtig fordernd sein kann. Und dann braucht es auch für einen selber, glaube ich, auch eine richtig gute Balance, wie man sich wieder erdet, wie man wieder in die eigene Mitte kommt, um dann daraus heraus zu schreiben. Weil wenn man mit einer Verbitterung schreibt, das ist ja, im Prinzip ist man ja dann ultra zynisch. Das liest man ja dann sofort raus. Hast du irgendwie ein Geheimnis, einen Umgang oder ein Ritual, was du mit dir machst, dass du eben aus einem Guten rausschreiben kannst und eben nicht in diese Verbitterung reinkommst?
Ja, ich glaube, genau der Ausgleich, den du auch ansprichst. Also ich gehe mit meinem Hund raus und unterrichte auch Yoga. Da auch 2021, als das so immer mehr wurde, nachhaltig kritisch auch in meinem Leben, habe ich irgendwie auch so geguckt, gibt's irgendwas, was mich irgendwie runterbringt und auch so in den Körper bringt. Und das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die mir extrem helfen. Und das eben auch nicht. Ich glaube, wir würden jetzt auch alle nachhaltig kritisch nicht 40, 50 Stunden in der Woche machen wollen. Gab schon so Phasen, aber immer ist es, glaube ich, auch einfach hart, sich nur damit auseinanderzusetzen.
Das gehört ja dann auch noch dazu, also was wir vorhin hatten mit der Finanzierung, ne? Nicht nur die Berichte schreiben und so, auch dafür sorgen, dass man selber nicht ausbrennt, dass die Energie erhalten bleibt, bringt ja nichts, wenn ihr das 2 Jahre macht und dann seid ihr total fatalistisch und sagt, boah, die Welt geht eh unter, wir hängen alles an den Nagel, weil wir uns jetzt so damit beschäftigt haben, sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Also es ist auch eine Zeit, die es braucht, die man als Konsumentin nicht sieht.
Stimmt. Absolut.
Ja, irgendwie auch Arbeitszeit oder Nachbereitungszeit. Was hält dich denn so motiviert? Also hast du so eine Utopie von, wie es sein kann? Oder so einen Zustand, wo du gerne hin wollen würdest?
Ja, ich habe das Gefühl, dass das immer mal wieder schwankt und dass das auch kein, ich glaube generell, Utopie ist nichts Statisches, ne, wo dann, und dann sind wir da und dann endet die Geschichte, aber es hat natürlich viel mit irgendwie, ja, viele Dinge, die du auch machst, so Selbstversorgung, Selbstorganisation, irgendwie vielleicht auch diese lokalen gemeinschaftlichen Zusammenschlüsse zu tun, wo wir eh hinkommen werden müssen, ne, mit der Zeit, aber ich glaube, es ist vor allem so ein gesellschaftlicher, gemeinschaftlicher Zusammenhaltsgedanke, wenn ich so an Utopie denke. Denn wie es dann irgendwie von den Rahmenbedingungen sein wird, wissen wir einfach nicht oder wissen wir schon ein Stück weit, aber wie schlimm es wird, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es wird darauf ankommen, wie ist das Miteinander und der Zusammenhalt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir darauf zusteuern mit all den Dingen, die wir irgendwie, die du machst, die wir machen, die ganz, ganz viele andere tolle Menschen machen. Ja.
Hab mal gehört, Utopie ist wie der Horizont. Du machst einen Schritt drauf zu und er macht einen Schritt zurück.
Ja.
Ich habe noch so ein paar Speed-Fragen vorbereitet. Die kannst du in einem Wort oder einem Satz beantworten. Hast du Offline-Tage?
Nein. Ich wünschte, aber nein.
Und Du machst du irgendwas oder also planst du das irgendwie, dass du, wenn du sagst, du wünschtest, das ist ja auch zuträglich. Ich meine, also ich habe auch keine und ich sag mal, 95% der Menschen, mit denen ich mich bisher hier auf Insta Live unterhalten habe, beantworten die Frage auch mit Nein. Und davon aber 65% sagen auch, ich wünschte. Und dann frage ich gern,
so krass, ja.
Habt ihr irgendwas geplant, um das umzusetzen? Oder habt ihr einen Tipp? Oder ja, auch ganz persönlich für mich interessant.
Ich glaube, bei mir persönlich hat es einfach, wie glaube ich, bei uns allen mit dem Gefühl zu tun, irgendwie geht die Welt unter, wenn ich jetzt mal nicht heute aufs Handy geguckt habe oder zwei Nachrichten beantwortet habe oder durch Instagram gestrollt habe. Und das ist natürlich Quatsch, weil es passiert nichts. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, mache ich es auch und ich fühle mich so viel besser. Aber ich glaube, es hat einfach mit dem generellen Vibe zu tun, in dem wir alle sind, der ständigen Erreichbarkeit oder sonst passiert was.
Die FOMO, die zuschlägt.
Die FOMO, ja.
Böse FOMO. Ich habe schon viel ausprobiert. Ich habe auch schon mal so eine Zeitschaltuhr an meinen Router dran gebaut, dass es mir einfach das Internet irgendwie... Aber bin ich heimlich hingeschlichen und hab sie ausgeschaltet. Die Zeit irgendwie hat nicht geklappt, mich selbst zu überlisten. Aber zumindest schaffe ich es nicht morgens nach dem Aufstehen direkt aufs Telefon zu gucken. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich toxisch. Oder hatte ich eine Zeit lang. Ja, da bin ich ganz froh, davon weg zu sein. Kannst du dich an deinen...
Das mache ich auch.
Nee, erzähl mal ruhig.
Das mache ich auch morgens nicht und irgendwie abends so eine Stunde vorm Einschlafen zumindest auch nicht.
Ja, das ist ganz gut, da dran zu bleiben und vielleicht, naja, von 0 auf 100 kann man eh keine Veränderung bewerkstelligen. Das macht nur unglücklich. Das muss ich langsam rantasten. kannst du dich an deinen ersten Gedanken von heute Morgen erinnern, nach dem Aufwachen?
Ich glaube, es war sowas wie geil, ich habe heute besser geschlafen wie die Nächte davor, weil ich eine Histamintablette genommen habe. Also es war erstmal ein sehr positives Gefühl und irgendwie so, oh, ich habe mal wieder ein bisschen besser geschlafen. Und der zweite Gedanke ist meistens Kaffee.
Das wäre meine nächste Frage. Hast du ein bestimmtes Morgenritual, wie du motiviert in den Tag startest?
Also meistens gehe ich wirklich irgendwie direkt, ohne groß überhaupt mir was anzuziehen oder so, erstmal in den Park mit dem Hund und schaue irgendwie, dass ich so ein bisschen Natur tanke und ja, möglichst auch mit nicht so vielen Leuten spreche, sondern irgendwie erstmal so in der frischen Luft ankomme. Das hat sich auf jeden Fall sehr bewährt und dann irgendwie zurückkommen, sie kriegt Futter, ich trinken Kaffee und esse dann auch mal gemütlich was. Und das ist eigentlich alles Zeit, in der ich noch nicht groß am Handy bin und auch noch nicht groß irgendwie an To-Dos denke. Und das ist irgendwie ja auch so ein geiles Ding an der Selbstständigkeit, dass man sich die Termine ja selbst legt und dann irgendwie auch gucken kann, vor 10:30 passiert halt nichts. Und dann geht's lieber abends mal länger, aber das ist irgendwie so der Morgen. Mhm.
Bist du dann eher Nachteule oder früher Vogel?
Eigentlich stehe ich schon richtig gern früh auf, aber das, ja, irgendwie das Leben und die sozialen Interaktionen sind einfach nicht so gut dafür. Also ich bin dann immer länger wach, als ich eigentlich will und dann stehe ich später auf, als ich eigentlich könnte. Aber das eigentlich
ist zu
bin
komplex
ich eine,
zum Planen.
Ja, voll. Ja, aber eigentlich bin ich eine Lerche. Also doch, ich mag es eigentlich schon gern, früh wach zu sein.
Nicht die Nachtigall, sondern die Lerche. Ja. Wie heißt deine Hündin?
Mara.
Mara, was ist das für eine Art?
Ganz verschiedene Rassen drin, kommt aus Rumänien, aus dem Tierschutz. Ja, ich vermute irgendwas Herdenschutzmäßiges, weil sie so ein bisschen Beschützerinstinkt hat, aber sonst echt keine Ahnung.
Wie alt ist sie?
2.
Ja. Seit wann hast du sie?
Ziemlich genau seit einem Jahr.
Macht Spaß?
Ja, voll. Also ich hatte davor noch nie einen Hund, von daher war es schon erstmal eine Hardcore-Umstellung so des Tagesrhythmus, aber ich wollte das schon immer und habe es auch wirklich noch keinen Tag bereut. Es ist einfach eine Bereicherung und natürlich auch manchmal eine Einschränkung, aber es ist vor allem eine Bereicherung. Ja. Hast du Tiere?
Ich habe eine Border Collie Dame, die ist jetzt 13 und die habe ich bekommen, als sie 8 Wochen alt war. Und das war genau 3 Jahre, bevor mein Sohn auf die Welt kam. Und war eine super geile Brücke zum Papa werden. Erstmal 3 Jahre irgendwie. Ich bin mit 22 Papa geworden. Das heißt, ich hatte die Hündin mit 19. Und mit 19 hat man absolut, oder ich hatte auf jeden Fall richtig viele Flausen im Kopf. Und da hat mich die Hündin auf jeden Fall richtig gut geerdet. Weil ich dadurch Verantwortung übernehmen musste und nicht einfach so frei nach Schnauze irgendwie. Und dadurch, dass dann der Kleine hinterher kam, 3 Jahre später, war ich dann schon ganz gut vorbereitet und in der Spur. Aber dann bin ich vor 7 Jahren alleinerziehend geworden und konnte dann bis vor 2 Jahren konnte ich sie noch nehmen, aber dann ist es mir mit Selbstständigkeit, mit alleinerziehend Kind und so ist es zu viel geworden. Ich habe sie an die Mama von dem Kleinen gegeben. Und ich vermisse sie ziemlich, aber ich weiß auch, dass es eine egoistische Entscheidung wäre, sie bei mir zu behalten, weil sie ist eben Border Collie und braucht richtig viel Beschäftigung. Mhm. Und Fahrradfahren tut ihr halt nicht gut, die braucht halt was anderes und dem könnte ich nicht gerecht werden. Und deswegen müsste ich mich gegen mein eigenes Gefühl für zum Wohl von ihr so entscheiden. Das ist mir schwer gefallen, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Entscheidung dann doch gewesen. Was ist in mal so schnell ablenken. Was ist dein Lieblingsort in Leipzig?
Gute Frage. Ich mag abends die Garage Ost ganz gern, weil es irgendwie so ein relativ freier, kreativer Space ist und ich da auch manchmal Yoga unterrichte und irgendwie ich die Atmosphäre dort irgendwie ganz gern mag. Ich mag den Volkspark, da bin ich irgendwie ganz gern mit Mara. Ich wohne eigentlich im Osten, aber die Ost-West-Achse mit der Bahn ist ja ganz gut. Dort bin ich gern und mein Lieblingscafé ist das Analog-Café auch im Osten.
Gibt es das Mietshäuser-Syndikatsprojekt in der Bäckerstraße noch?
Kann sein, dass ich das schon mal gehört habe, aber ich nicht mehr bewusst. Nee, was machen die?
Kennst du? Die machen Soli, also Küfer und Soli-Konzerte und haben eben gemeinschaftliches Wohnen. Da auch. Da war ich vor, das ist aber auch schon richtig lange her, dass da das letzte Mal war. Bestimmt 7 oder 8 Jahre. Kennst du die Band Zweiersitz? Oh. Die sind auch in Leipzig. Die sind ganz cool. Kannst du mal, das ist, ist schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall deutsche Texte. Gute Musik. Kann ich gar nicht beschreiben. Mit Instrumenten. In guter Gesellschaft, das ist ein richtig geiler Song von denen.
Neo-Hippie-Pop. Kann ich mir nicht
so hätte ich jetzt nicht so beschrieben, aber klingt gut. Ja, hör dir das mal an, in guter Gesellschaft. Was ist denn dein Lieblingsmusikgenre? Hast du sowas?
Ich habe früher unglaublich gern wirklich Rockmusik gehört. Wirklich Rolling Stones und so.
Das klingt so, als wäre das dir ein bisschen peinlich.
Ja, irgendwie. Leute sagen immer, ja, ich habe meinen Musikgeschmack nie wieder verändert. Ich habe einmal beschlossen, diese 15 Bands mag ich und das war's. Das stimmt aber nicht. Ich mag zum Beispiel auch elektronische Musik, leg auch ein bisschen selber auf. Da dann aber auch eher so in die Disco-Richtung und ich liebe auch so 80s, so einfach coole Laune Musik. Und ja, so Indie-Zeug. Ja, aber wirklich jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Ich habe irgendwie so meine, zum in der Bahn sitzen oder so, habe ich so meine 50 Songs und ab und zu kommt mal einer dazu, aber eher nicht so wahnsinnig oft und die höre ich dann einfach rauf und runter.
Hast du einen Titel, der dir direkt einfällt?
Jetzt gerade höre ich tatsächlich diese Woche, ist der Song der Woche Everybody's Gotta Learn Sometime. Aber auch nur, weil ich das in einem Film gehört habe.
Ich mag Rockmusik auf jeden Fall richtig, richtig gerne. Ich habe leider so eine relativ ausgeprägte Techno-Intoleranz.
Kann ich auch verstehen.
Irgendwie gibt mir das leider gar nichts. Ich bin da in meiner Pubertät Musik geschmackstechnisch hängen geblieben. Und stehe total auf Gitarre, Bass, Schlagzeug. Das gibt mir einiges. Finde ich gut. Von daher Indie finde ich auch gut, Beck finde ich auch richtig gut, Rolling Stones. Ja. Könnte ich dich noch fragen? Hast du einen Vorbild im Bereich Umwelt- oder Klimajournalismus?
Also richtig gute Arbeit macht zu dem Thema einfach das Netzwerk Klimajournalismus, das eben sich aus ganz vielen JournalistInnen so zusammenschließt, die sich irgendwie so die Frage stellen, wie kriegen wir das hin mit all den Schwierigkeiten, die der Journalismus hat, zum Beispiel, dass einfach in verschiedenen Ressorts gedacht wird und dass Klimakrise dann meistens irgendwie so ins Wissenschaftsressort gesteckt wird. Dabei ist es ja eine Dimension eigentlich jeden Themas und es gehört in Wirtschaft, es gehört in Lokales, es gehört in eben alles Mögliche. Aber dort wird's halt einfach oft nicht gemacht und der Bezug zur Klimakrise wird auch nicht überall da hergestellt, wo er hergestellt werden könnte und sollte. Und damit beschäftigen die sich halt viel und leisten, finde ich, mega gute Arbeit, indem sie halt auch sagen, das liegt auch nicht an den JournalistInnen selbst, weil man hat so viel auf dem Teller und es ist fast nicht möglich, sich neben dem, was man irgendwie den ganzen Tag da schreibt, sich weiterzubilden und die bieten eben so Angebote an, wie zum Beispiel so ein Newsletter, der dann halt so KollegInnen einfach so in kleineren Häppchen das Thema so ein bisschen näher bringt. Und speziell, mit der haben wir auch mal im Podcast gesprochen, ist es, glaube ich, Sarah Schurmann, die auch ein ganz tolles Buch dazu geschrieben hat und auch dieses Netzwerk, glaube ich, mit gegründet hat zumindest. Genau.
Liest du auch?
Ja.
Was liest du denn?
Gerade habe ich ein Buch von Rafik Shami, glaube ich, gelesen. Das heißt, wenn du erzählst, erblüht die Wüste. Davor habe ich Tintenherz gelesen. Also ich bin gerade sehr in den... Ich liebe dann einfach Geschichten. Also ich lese, wenn ich Sachbücher lese, dann zur Klimakrise einfach, weiß ich nicht, auch natürlich interessiert, wie sprechen andere darüber, aber ich liebe tatsächlich auch einfach Geschichten und auch diese Weisheit, die so in den Alten, auch die unendliche Geschichte habe ich davor gelesen, diese Weisheit, die auch in diesen Geschichten steckt, die ja auch teilweise für Jugendliche gemacht sind. Ne?
Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit?
Trotz Pollen würde ich auf jeden Fall sagen Frühling, weil irgendwie nach so dieser lange Stille auch so der Natur, dann wieder so dieses Aufblühen, finde ich, hat was total Schönes. Aber ich kann auf jeden Fall auch jeder Jahreszeit was abgewinnen, hat jede was für sich. Und deine?
Schön, dass wir so viele Jahreszeiten haben, die ja, wir auch durchgehen. Ich bin in Freiburg, deswegen ist der Sommer auf jeden Fall nicht mehr meine Lieblingsjahreszeit. Hier ist es mir entschieden zu heiß. Ich fühle mich eher wohl bei Nieselregen und bewölkt. Das ist, würde wahrscheinlich eher dem Herbst entsprechen. Das finde ich ganz gut. Hast du noch andere Hobbys, außer mit Hund gehen und schreiben? Und Yoga?
Ja, so ab und zu auflegen, aber ansonsten bin ich tatsächlich nicht mehr so. Ich habe mal Querflöte gespielt.
Hatte
so ein paar andere Hobbys, aber ich habe das so ein bisschen eingestellt, weil gerade als Selbstständige, wenn man so viel beruflich macht, dann fühlt sich das manchmal auch jetzt noch zu dem Hobby, fühlt sich dann irgendwie noch wie zusätzlicher Stress an, was ja auch total schade ist, aber genau, deswegen ist es vor allem das und dann halt einfach auftanken, ab und zu mit alleine einfach chillen und Freunde sehen.
Ja, auch mal alleine sein, das ist auch eine Qualität, richtig oft zu kurz kommt oder untergeht.
Ja, voll.
Wenn du von jetzt auf gleich mit einem Schnips eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das und warum?
Ich glaube, ich würde ich wahrscheinlich auch jeden Tag anders beantworten, aber ich würde das Wirtschaftssystem transformieren. Da sind wir wieder bei der Betriebswirtschaft. Aber so, ich glaube, wenn wir alle nicht mehr diesen Gedanken mit es geht nicht anders und es muss Wachstum und es muss in diesem System sein. Wenn dieser Gedanke nicht so präsent wäre und diese Ausrichtung auf Profit und all das, was das Wirtschaftssystem halt mit sich bringt, dann könnten wir wo ganz anders sein. Und ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur dieser Glaube, den wir transformieren müssten und dann würde sich schon einiges ändern.
Ja. Und jetzt kannst du dir zum Abschluss noch was wünschen. Ganz persönlich für dich, wenn du magst, aber auch für nachhaltig kritisch oder für die Welt, wie du möchtest. Kannst mal überlegen, ob du was brauchst. Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen. Und alle, die jetzt zuschauen oder sich das später anschauen oder anhören, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, dir diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Und wir schauen mal, was das Universum so drauf hat, wenn du einfach mal diesen Wunsch äußerst. Hast du was?
Ich habe bestimmt zwei Sachen. Das erste ist mal, jetzt sind ja 12 Leute hier, dass deine Frage beantwortet wird und dass du einen Platz vergeben darfst in deinem Kurs. Willst du sie nochmal wiederholen?
Ja, welche Organisation bringt einmal im Jahr aktuelle Themen zum Klima raus? Haut gerne raus, wenn ihr das. Ist auch der Kurs ist auch zeitlich nicht gebunden. Den kriegt ihr geschenkt und dann könnt ihr eben nach eigenem Duktus einfach durcharbeiten, wann ihr möchtet. Gibt keine Deadline oder Zeit. Danke für deinen Wunsch. Das finde ich sehr großzügig von dir, dass du mir einen davon schenkst.
Ja, gerne. Mal gucken, ob es noch jemand errät oder weiß. Und ich glaube, der zweite Wunsch ist einfach, hat mit nachhaltig kritisch zu tun. Und zwar, für alle, die das jetzt gerade gesehen haben und uns noch nicht kannten, es ist irgendwie... Ah, da kommt die richtige Antwort.
Jo, gut, dass du dir das gewünscht hast. Ja.
Oh, aber wurde schon dann genannt.
Oh.
Vielleicht haben jetzt wir was diesen, übersehen.
Ja, shit, jetzt kommen wir in den ganzen Kommentaren irgendwie. Oder nach oben spulen. Ich muss ja jetzt leider mal nach oben spulen, weil wenn ich das live dann nachher beende, dann ist das alles weg. Und das wäre ja zu schade. Du kannst im Moment einfach nochmal, wenn du Lust hast, schon mal erzählen und gerne ein bisschen ausführlicher. Ich bin nämlich immer noch am nach oben scrollen.
Ja, ach, hier ist schon die Antwort. Es will ja fair sein, der Otti 66.
Ah, geschrieben. Tap.
Danke.
Dann muss ich wieder nach unten spulen. Ihr gewinnt beide, weil ihr so fair zueinander seid und so gut informiert seid. Selfcare ist ja auch sehr was schön, einfach rausgehauen werden muss. Das ist unendlich wertvoll. So, erzähl du mal, ich schreib mal die Namen auf.
Ja, genau, was war's? Ach so, wenn ihr das live jetzt gerade gesehen habt und ihr kennt unsere Arbeit noch nicht, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr mal vorbeischaut und ja, vielleicht euren FreundInnen davon erzählt, eurer Familie davon erzählt. Wir wissen es sehr, sehr, sehr zu schätzen, überhaupt diese geile Community, die wir haben. Und ja, danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.
Yo, dann würde ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende unseres aufschlussreichen Gesprächs mit Ansi, Ann-Sophie von Nachhaltig Kritisch. Herzlichen Dank dir für deine Einblicke und deine Zeit in euren engagierten Klimajournalismus und die inspirierende Geschichte aus eurer Arbeit, eure Hingabe und ja, ich weiß nicht, die kritische Betrachtung und diese ganze Kreativität in eurer Arbeit finde ich absolut beispielhaft und zeigt, wie Medien eben positiv zur Klimadebatte beitragen können. Können sich viele sehr gerne eine Scheibe von abschneiden. Und ich finde, wir haben heute nicht nur über Herausforderungen im Journalismus gesprochen, sondern auch über die Potenziale einer bewussten und kritischen Auseinandersetzung mit Fragen, zum Beispiel zum Klima. Und ja, danke auch an deine beiden Kollegen, Annika und Robin, ja, für ihren wertvollen Beitrag. Liebe Grüße an sie. Und lasst uns gerne alle ein Stück von dem Engagement, was du jetzt quasi stellvertretend für euer Team hier präsentiert hast und täglich präsentierst, mitnehmen und in unserem Alltag für eine nachhaltigere Welt eintreten. Und ich wünsche allen Zuschauenden, dass sie die Inspiration und den kritischen Geist von Nachhaltig Kritisch in ihre Überlegungen und Taten einfließen lassen. Deshalb bleibt neugierig und hinterfragt, bleibt engagiert, denn jede und jeder von uns kann einen Unterschied machen, ist so.
Das stimmt, ja.
Dank dir, Ansi. Mich sehr gefreut.
Wünsche dir einen schönen Abend und danke für die tollen Fragen.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald, mach's gut.
Tschüss. Wir sehen uns morgen tatsächlich schon wieder. Um 14 Uhr gibt's hier ein Live mit Ramos vom Waldgartenkongress. Der startet am 1. Und geht dann ich glaube, es ist ein Wochenende, 1. bis 3. März ist der Waldgartenkongress. Das ist ein Online-Kongress und der ist komplett kostenfrei. Also, falls ihr davon noch nicht gehört habt, geht mal auf die Seite Waldgartenkongress. Und dann meldet euch da an. Kostet nichts. Ja, so. Bis morgen um 14 Uhr.